Einen herzlichen Dank für die Einladung an diese lebendige Gemeinde in Forchheim. Und danke dafür, dass ich nun auch ein Wort sagen darf. Es passt sehr gut zu dem ersten Lied, das ihr gesungen habt vom Kindsein Gottes. Ich muss noch mal das Wasser haben, bitte. Bei uns war es kalt heute Morgen in Heiligenstadt. Also es war auch glatt, aber ich bin nun hier und ihr müsst mit mir voll lieb nehmen. Ja, das passt runter. Meine Frau und ich sind vor etwa 10 Jahren hier nach Heiligenstadt gezogen. Wir kamen aus Hessen. Bei Königstein haben wir gewohnt. Und wir haben diese Alterseinrichtung gewählt von den 40, die wir in unserem Gemeindebund haben. Auch deswegen, das wird nachher weggehen, also ihr werdet euch freuen, irgendwann geht es gut. Auch deswegen haben wir diesen Ort gewählt, weil meine Frau Alzheimer hatte und wir wussten, dass hier eine Station ist in Heiligenstadt für solche Menschen. Als wir herzogen, haben wir eine wunderschöne Wohnung bekommen. Und bald danach auch 2 Nachbarn. Und die sitzen hier vorne. Das ist Michael Radlmeier, der hier im Rollstuhl sitzt, weil er in seinem Beruf in Asien eine Krankheit hatte und die Folge davon war, dass er querschnittsgelähmt ist. Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und neben ihm sitzt seine liebevolle und treue Gehilfin, Caroline Dorsch aus Heiligenstadt. Die beiden leben seit einiger Zeit gut zusammen, liebevoll zusammen. Und das Schöne ist, danke schön, dass du für mich hustest. Das Schöne ist, dass Michael, ja Bonbons habe ich auch, aber die kann ich ja nicht vor euch öffentlich lutschen. Das Schöne ist, dass wir nicht nur über den Computer Kontakt hatten. Michael hat mir oft geholfen, wenn ich in Verlegenheit war mit dem PC. Ich bin halt eine andere Generation. Ich weiß nicht, ob Astrid das gesagt hat. Nein. Also ich bin jetzt im 95. Lebensjahr und da ist man nicht mehr in allem so gut drauf. Also Michael hat mir geholfen und wenn wir, Michael oder Caroline, meine Frau oder ich, in Schwierigkeiten waren, dann haben wir es dem anderen gesagt und wir haben füreinander gebetet. Und das war wichtig für euch und auch für mich. Also Michael, herzlich willkommen nochmal an Caroline. Und ich wollte eigentlich heute noch eine Sitte einführen, die ich bei den Südstaatsbaptisten in den USA öfter kennengelernt habe. Ich hatte öfter Studienreisen und auch berufliche Reisen vom Baptistischen Weltbund aus dort. Da wird ja in jedem Gottesdienst aufgerufen zu einer Entscheidung für Jesus. Oder es kommen neue Gemeindeglieder von einer anderen und stellen sich vor. Und am Schluss des Gottesdienstes stehen die vorne und die Gemeindeglieder sind aufgefordert, wenigstens 5 oder 10 nach vorne zu kommen und diese Gäste zu begrüßen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mit den beiden noch ein Wort wechseln. Caroline, ist das erlaubt? Ja, okay. Ich habe Astrid gesagt, dass ich eine Zeugnispredigt halten möchte über 2 Jesusworte und will also nicht von einem Text ausgehen, sondern von meinem Leben und euch zu Worten hinführen, die in meinem Leben wichtig geworden sind und wichtig geblieben sind. Die meisten von euch wissen nicht, dass ich mein ganzes Leben in unserem Gemeindebund und 4 Jahre auch im norwegischen Baptistenbund für die Heimatmission zuständig war. Und das war schon ein kleines Wunder, dass ein Deutscher, dessen norwegische Frau, meine Frau war Norwegerin, eine wunderschöne Frau, also so. Ich habe sie in der Schweiz kennengelernt, aber das nebenbei. Wir haben uns also bemüht, nicht nur wie mein Papa auf der Kanzel zu sagen, ihr müsst Zeugnis geben von Jesus, das hat mein Vater in Hamburg in unserer Baptistengemeinde oft gesagt, aber mein Papa hat etwas vergessen, nämlich uns vorzumachen und anzuleiten, wie man nun Zeugnis geben kann. Mein Vater hat nach seiner Bekehrung ein so inniges und lebhaftes Verhältnis zu Jesus Christus gehabt und zu den anderen Menschen, dass ihm das lebenslang leicht fiel. Als zum Beispiel im Hamburger Zoo, den ihr manchmal seht in einer Sendung, einer Tiersendung, da konnte er bei den Elefanten stehen und dann war ein Afrikaner dabei oder eine Asiatin und dann hat er gesagt, ist das nicht toll, wie Gott diese Elefanten geschaffen hat? Und schon war er drin in einem Gespräch über Gott und über den Glauben. Also es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Aber Papa hat das nicht genug getan. Nun zu unserem ersten Wort. Darf ich das erste Bild mal haben? Könnt ihr das erkennen? Vielleicht die Lampen hier ausmachen? Das ist unsere Kapelle gewesen, 1946. Sie war erst nur ausgebrannt und gegen Kriegsende bekam sie einen Volltreffer von einer Luftmine. Und da war nicht mehr viel übrig. Das ist eine Kirche von vielleicht 250 bis 300 Plätzen. Und wir haben dann nachher von Schweden eine Baracke bekommen. Und die haben wir dann, nachdem das alles weggeräumt war, aufgebaut. Dies ist ein Hintergrund für mein erstes Zeugniswort. Ich war im Krieg Soldat gewesen an der Ostfront und hatte wohl falsch gegessen und hatte dann eine Leberkrankheit, die dauerte auch 10 Jahre noch etwa. Und mein Arzt sagte, Sie müssten mal in die Schweiz. Wir haben hier in Deutschland keine Medikamente, 1946, 47, 48. Das stimmte auch. Und dann luden uns englische Baptisten zu einem Versöhnungstreffen ein. Wir waren 10 Leute aus der Jugendarbeit. Und diese lieben Engländer haben uns vorbildlich liebevoll aufgenommen. Sie hatten unsere Städte bombardiert, wir hatten ihre Städte bombardiert und sie wollten 1948, 49 Zeichen der Versöhnung und der brüderlichen Liebe setzen. Am Schluss dieser Tage in England sprach mich der Reiseleiter an, das war ein englischer Pastor, und seine Frau war Schweizerin, er konnte also gut Deutsch, hat sich mit uns verständigt. Und dann sagt er, hast du nicht Lust, mal ein Jahr in der Schweiz zu studieren? 48, 49. Ihr könnt euch gar nicht mehr vorstellen, was für ein Märchen das war für uns. Ich habe dann Ja gesagt, weil auch mein alter Schulleiter mich gebeten hatte, doch bitte auch Theologie zu machen, weil man Religionslehrer brauchte in den Oberschulen in Hamburg. Und dann bekam ich die Wiesen. Die Visas, wie sagt man auf Deutsch? Visa, Visas, Wiesen. Ich habe meine Gemeinden manchmal in Norwegen gefragt, wie heißt das? Und ich habe auch manchmal sprachlich verkehrt gebetet. Aber die Norweger sind so liebevoll, die haben nicht gelacht. Die haben nicht hinterfragt, sondern sie wussten, was ich meinte, auch wenn ich das falsche Wort gebraucht habe. Das zweite Bild bitte. Das war das Haus, in dem das theologische Seminar der Baptisten war, eigentlich eingerichtet für Osteuropa. Es sollte in den kommunistischen Ländern, Jugoslawien und so weiter, Menschen erreichen. Das wurde nicht erlaubt und so gingen sie in die Schweiz. Und hier kam ich an mit einem elendschweren Koffer. Wenn ich heute im Fernsehen sehe, wie die Leute mit ihren Koffern gehen, Rollkoffer, das ist ja verrückt. Ich sollte ein Jahr da bleiben und wir hatten keinen vernünftigen Koffer. Wir hatten einen aus Pappmaché, wisst ihr, was das ist? Und ringsherum einen Rahmen aus Holz, so zwei helle Leisten. Der war riesig groß. Es war ja meine ganze Zukunft drin, meine Kleidung und meine Bücher. Und schließlich stehe ich vor diesem Haus und dann kommt ein Mann raus, begrüßt mich, stelle mich vor und dann sage ich, ich fühle mich hier wie ein Prinz. Und dann hat er etwas gesagt, was an euer Lobpreis anknüpft. Der hat gesagt, du bist ein Prinz, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Prinz. Und alle, die ihr hier seid und an Jesus Christus glaubt, ihr seid Prinzessinnen. Ihr seid Prinzen. Ist das okay? Paulus sagt einmal, wir sind Miterben mit Jesus Christus. Dazu ist mir ein Wort wichtig geworden. Ja, das ist schön. Die anderen Sprachen kenne ich nicht. Darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Wann hat Jesus das gesagt? Er hatte 70 Leute ausgesendet zur ersten Besuchsmission. Und diese 70 waren begeistert von dem, was sie erlebt haben in den Dörfern Palästinas. Sie kamen zurück. Ihr habt das vielleicht noch nicht gemacht, aber ich habe in Norwegen besonders die Gemeinden eingeladen, solche Besuchsmissionen oder Ähnliches. Entschuldigt bitte. Ich habe heute Morgen nur Warmes getrunken. Und ich weiß, dass ich einmal einen Lehrgang für persönliche Evangelisation in Trondheim hatte, also in der zweitgrößten Stadt Norwegens. Und unter den Teilnehmern war eine Bauersfrau, die wohnte auf einem ganz einsamen Bauernhof. Aber ich kann nicht sagen, eine elegante Bauernfrau, also eine mutige Bauersfrau. Also ich habe sie hoch geschätzt. Und als wir dann raus mussten auf die Straße zu zweit, um mit den fremden Menschen anhand eines Interviewblattes ein Gespräch über unseren Glauben zu führen. Da gingen die Leute alle so los von unserem Zentrum. Wir hatten ein paar Tage Schulung gehabt. Und als wir eine Stunde später die Leute wieder einsammelten, da kam diese Frau so. Die war so begeistert, dass sie in einer Großstadt, die Bauersfrau, in einer Großstadt mit Menschen über Jesus sprechen konnte. Das geht. In Drammen, der Geburtsstadt meiner Frau, habe ich auch einmal einen solchen Lehrgang gemacht und da waren zwei Prediger dabei. Die Prediger waren toll auf der Kanzel. Norwegen ist viel charismatischer geprägt als Deutschland, im Guten und im Schlechten, im Gefährlichen auch. Aber diese Leute konnten sehr gut hier stehen und singen, aber auf der Straße hatten sie Angst. Wir haben in Heiligenstadt jetzt jeden Monat einmal eine Vorstellung des Gefangenen des Monats. Kennt ihr sowas vielleicht auch? Und dann wird dafür gebetet und wird an die Regierung geschrieben. Wir denken also an Märtyrer, aber Wehe, wenn wir rausgehen müssen und eventuell eine Ohrfeige kriegen. Ich habe da zwei Prediger mitgenommen, zwei norwegische Prediger als Ausländer, und wir sind auf den Marktplatz gegangen. Und ich habe gesagt, habt keine Angst, ich werde jetzt mit ein paar Leuten sprechen und dann übergebe ich sie euch. Und das hat geklappt. Und manche von ihnen haben gelernt, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht eine Gemeinde mit Komm-Struktur ist, sondern eine Gemeinde mit G-Struktur. Ihr habt das auch gesungen, Matthäus 28. Geht hin in alle Welt. Das war mein Trauspruch für mich und meine Frau. Ich möchte euch bitten, dass ihr behaltet den letzten Satz. Euren Namen sind im Himmel angeschrieben. Ich weiß nicht, wer hier Lehrer ist oder Lehrerin, aber das ist perfekt, was hier steht. Das ist nicht ein Möglichkeitsdenken. Also wenn ihr brav seid, dann schreibe ich euren Namen ein und dann lösche ich sie auch mal wieder und dann und so weiter. Sie sind angeschrieben. Und alle, die Eltern sind hier und Großeltern, die wissen, wenn man ein Kind hat, dann bleibt dieses Kind unser Kind, lebenslang, durch dick und dünn. Und das ist nicht leicht. Das ist auch für Gott nicht leicht. Als ich einmal sehr tief drin war in Traurigkeit und auch in Anfechtungen, da habe ich einmal ein Buch geschrieben, Wie geht es Gott? Und da habe ich gemerkt, ich bin die ganze Bibel noch einmal durchgegangen. Ich denke, ihr seid auch wenigstens einmal durch die ganze Bibel gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass Gott oft weint. Im Bild gesprochen natürlich. Gott hat es nicht immer gut. Darum steht im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Satan ist noch da. Aber unsere Namen sind angeschrieben im Himmel. Meine Mutter hatte gegen Ende ihres Lebens, sie war auch in einem Seniorenheim in Hamburg, Glaubensanfechtungen. Sie war eine vorbildliche Frau. Wir waren vier Söhne, von Mädchen hatten wir keine Ahnung, zunächst nicht. Aber wir haben dann doch geheiratet. Meine Mutter hatte Anfechtungen im Glauben und ich wohnte in Kronberg im Taunus und sie in Hamburg. Und wir haben fast jede Woche einmal miteinander telefoniert. Meine Mutter war im Beten Vorbild, im Geben, im Freudemachen, bis sie etwa 95, 96 war. Und dann wurde sie körperlich wackelig und natürlich auch im Inneren. Und eines Tages habe ich ihr dann gesagt, dürfen wir das nächste Bild einmal sehen? Das ist ein großes Schiff. Und mit diesem Schiff oder mit den kleineren vorher sind meine Frau und ich etwa 50 Mal von Kiel nach Norwegen gefahren, weil eben ihre Familie dort wohnte und weil ich dann auch beruflich in Norwegen zu tun hatte. Ich habe gesagt, Mutti, das Schiff, das dich in die Ewigkeit trägt, heißt nicht Ada Wieske, sondern es heißt Jesus Christus und nichts anderes. Und du kannst dich auf den früheren Fähren, die viel kleiner waren, dies Ding hat 80.000 Tonnen und fährt jeden Tag von Kiel nach Oslo. Du kannst dich auf einer Fähre, auf einem Schiff unwohl fühlen. Auch meine Frau hat manchmal Seekrankheit gehabt im Skagerrak da oben. Du kannst dich unwohl fühlen, aber das Schiff bringt dich ans Ziel. Das bist nicht du. Und dieses Schiff heißt Jesus Christus. Hier möchte ich einen dogmatischen Satz anfügen. Wer einen großen Christus hat, hat wenig Probleme im Gewissen und im Denken. Aber wenn du ein großes Ich hast und einen kleinen Christus, das ist gefährlich. Es gibt für Jesus Christus nichts, was er am Kreuz und in der Auferstehung nicht überwunden hätte, besiegt hätte. All das, was dir Kummer macht und was dir Kummer machen wird, an Sünde und Gedanken und Zweifel und meinetwegen auch Verzweiflung, das hat alles Jesus getragen. Euren Namen sind angeschrieben im Himmel. Ich hoffe, dass das für jeden von euch gilt. Das zweite Wort hat mir ein Hauskreisleiter in Münster gesagt. Wir hatten in Münster in Westfalen ein so ähnliches Netz von Hauskreisen, wie es auch bei euch ist, geografisch verteilt. Und da kam er eines Tages ganz glücklich und sagte, also ich habe ein Bibelwort gefunden, das ist toll für mich und für unseren Hauskreis gewesen. Und das heißt, bitteschön, Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Das ist nach der Einheitsübersetzung. Ich kann mich nur auf das Letzte hier konzentrieren heute Morgen. Stärke deine Brüder. Ich habe mich gefragt damals, weil ich auch in Verantwortung leben wollte und musste, was heißt das, stärken? Das setzt voraus, erstens, dass ich den Bedarf des anderen sehe. Denkt man an die Geschichte, wie Jesus durch Jericho gegangen ist, nicht? Da ist Zachäus auf dem Baum, er möchte doch hinter denen, die da zugucken, auch Jesus kennenlernen. Und Jesus achtet nicht auf den Beifall und auf die Kritik der Menge Leute da, wie es heute bei vielen Politikern und Großen und Filmstars und Sängern und so weiter wichtig ist, sondern er sieht mit seinem Herzen und mit seinen Augen den einen Mann, der einen Bedarf hat, der nun wirklich belastet ist bis zum Letzten und sagt, Zachäus, komm, ich muss in deinem Haus einkehren. Toll, toll. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann kann der Inhalt des Stärkens beschrieben werden. Ich hatte hier in Deutschland einen amerikanischen Mitarbeiter, er heißt Rick Dill. Er kam aus Atlanta in Georgia. In Atlanta gibt es vielleicht 200 Baptistengemeinden. In Houston, Texas gibt es 600 Baptistengemeinden. Das ist alles etwas ziemlich größer, besonders in Texas natürlich. Aber darüber will ich jetzt keine Anekdote erzählen. Dieser Rick Dill hatte mit seiner Frau Nancy eine Berufung, in Deutschland Gemeinde aufzubauen. Ich hatte ihn erst nur als Mitarbeiter in der Jugendgemeinde Bibelschule. Da hat er ein tolles Team gebildet in Westfalen. Und er war verantwortlich für die Single-Arbeit. Die amerikanischen Gemeinden in Europa hatten ja viele, viele Soldaten und auch Angehörige, Familien. Single-Arbeit. Und dann eines Tages sagte er im Gespräch, das ist eigentlich nicht meine Berufung, sondern meine Berufung ist von Gott, dass ich helfe, Menschen zu Jesus zu führen und Gemeinden zu bauen, neue Gemeinden. Er ist dann Pastor geworden in Weimar. Und die Weimarer Gemeinde war am Durchsacken. Wenige ältere Leute noch, und die hat er aufgebaut. Rick und seine Frau haben immer die Frage gestellt, wer braucht hier Jesus? Und so waren sie in der amerikanischen theologischen Ausbildung erzogen. Und so lebten sie auch, nicht nur Billy Graham, sondern so lebten die Menschen. Wer braucht Jesus in Franken? Wer braucht Heil? Wer braucht Vergebung der Sünden? Und damit bin ich beim Inhalt. Und dazu sage ich nur ganz kurz drei Aussagen. Erstens, Stärken heißt vergeben. Ihr habt in eurem Gemeindebrief auch darüber gesprochen. Ich kann mich nicht auf alles beziehen. Wann hat Jesus dem Petrus vergeben? Er hat ihm vergeben am Ostertag. Er kam nämlich in die geschlossene Gesellschaft der angsterfüllten Jünger und das Erste, was er gesagt hat, war: Friede sei mit euch. Und Jesus war nicht mehr im Rahmen der Naturgesetze, sondern er war jetzt im Rahmen der Ewigkeitsgesetze. Er war auferstanden von den Toten. Und darum hatte sein Wort Vollmacht. Friede sei mit euch. Er hat nicht gesagt zu dieser Gruppe von Jüngern: Friede sei mit euch, aber Petrus, komm mal bitte nach draußen, ich muss mit dir noch mal reden. Wenn Jesus uns Friede und Heil zuspricht, dann ist das vollendete Tatsache. Stärken heißt vergeben. Und das Vergeben ist für uns manchmal schwer, für mich auch. Ich habe in meinem Leben Verletzungen erlebt, die zum Teil grausam waren. Und wir haben neulich einmal in Heiligenstadt darüber gesprochen. Wie macht man das? Vergeben. Und dann sagte eine Person: Ich mache das so. Wenn mich so etwas in Erinnerung wieder trifft, der hat mir das und das angetan, dann stelle ich mich in die Mitte meines Wohnzimmers und sage den Namen dieses Menschen, der mir wehgetan hat. Und dann sage ich: Alfred, sowieso, ich vergebe dir im Namen Jesu Christi, was du mir angetan hast. Und diese Person sagte zu Recht: Das ist nicht einfach, das muss man zum Teil wiederholen. Sie macht das auch, dass sie öfter so öffentlich in ihrer privaten Öffentlichkeit mit Gott spricht und über diese Person spricht und vergibt. Stärken heißt vergeben. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist so wichtig. Wir haben heute an diesem Sonntag in unserem Gemeindebund eine Gemeinde, wo es so geht: traditionell, Theologie und so weiter. Und es sind zwei Brüder heute Vormittag dort unterwegs, um Versöhnung zu bringen, vergeben. Das Zweite, stärken heißt, für den anderen beten. Und zwar für seinen Glauben zu beten. Ich denke, ich setze voraus, dass diese Gemeinde besonders bibelkundig ist und viel, viel weiß aus dem Neuen Testament. Also dann erinnere ich nur an Johannes 3, Vers 16. Könnt ihr das auswendig? Ja, nicht? Einige Sachen lachen freundlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat nicht zwei Söhne, er hat nur einen Sohn. Und den hat er gegeben in die Welt, damit wir ewiges Leben haben. Für den anderen beten, das heißt, für seine Ewigkeit zu beten. Wir leben in einem Werk der Diakonie. Diakonie ist wichtig, Sozialarbeit ist wichtig. Aber Jesus ist gekommen, um aus der ewigen Verlorenheit zu retten. Ich bitte, dass ihr das mal weiter überlegt, was das für euch bedeutet. Nach meiner Erfahrung gibt es nicht so viele Gemeinden, die in ihrem öffentlichen Gebet für die unerlöste Welt beten, für die Missionare, ja, Außenmission. Ich habe eine katholische Putzhilfe, treue Frau, die mir sehr hilft. Also ohne die wäre meine Wohnung staubbedeckt. Und diese Frau, die also in unseren Dörfern wohnt, wir haben in Heiligenstadt, ich glaube, 15 oder 17 Dörfer, die zu Heiligenstadt gehören. Heiligenstadt. Wir waren ein bisschen enttäuscht. Stadt. Naja. Ja, meine Frau hätte gerne etwas mehr Geschäfte gehabt. Aber wir beten selten für die Menschen, die weder zur Kirche gehen, noch an Jesus Christus glauben. Und das Letztere ist das Wichtige aus der Sicht Jesu Christi. Überlegt das einmal, ob das irgendwie aufgenommen werden kann. Und drittens und letztens, stärken heißt, dem anderen neues Vertrauen zu schenken. Es ist ja toll, was Jesus da gemacht hat, nicht? Mit dem Petrus, dass er ihm neue Verantwortung übergeben hat. Also kein Sparkassendirektor hätte das gemacht, nach einer solchen Enttäuschung dann wieder zu sagen, du geh an die Kasse und ich schenke dir Vertrauen. Stärken heißt, dem anderen neu Vertrauen zu schenken. Und dazu sind zwei Bemerkungen, biblische Bemerkungen, vielleicht hilfreich. Es gibt im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11 folgende, ein Grundgesetz für Mitarbeiter. Das war mein Lebensauftrag von Gott. Epheser 4, Vers 11 folgende, nämlich die Mitarbeiter einer Gemeinde, Paulus zählt auf, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und dann steht da ein Komma, damit die Heiligen, das heißt die Gemeindeglieder in Ephesus, damit die Gemeindeglieder zugerüstet werden zum Werk ihres Dienstes. Denn die Hauptfront der Gemeinde ist nicht hier, sondern ist in eurer Welt und in meiner Welt. Und dafür sollen die Gemeindeglieder zugerüstet, ausgebildet werden, dass sie das Wie, das Know-how lernen, Jesus Christus weiterzugeben, also Epheser 4, 11. Und das andere, neu Vertrauen schenken. Paulus hat ein paar Mal über die Gaben des Geistes gesprochen. Und er hat da in 1. Korinther 12 bis 14, also in diesen drei Kapiteln, immer wieder betont, alles, was in der Gemeinde geschieht, soll aufbauen, konstruktiv sein, dem anderen helfen, das zu sein und das zu tun, was in ihn gelegt ist. Diese Wahrheit habe ich erst gelernt in meinen 4 Jahren, in denen ich in der ökumenischen Zentrale in Frankfurt war, für unsere Freikirche oder für die Freikirchen. Da hat ein Schweizer reformierter Theologe eine Abteilung gegründet im Ökumenischen Rat, die hieß Laienreferat, also für Gemeindeglieder, Männer und Frauen, aber eben nicht für Amtsträger. Und der hat dieses Wort aus Epheser 4 als Motto gesagt und mitgegeben. Und das habe ich auch so aufgenommen für mein ganzes Leben. Ich habe es unvollendet, unvollkommen, das ist etwas anderes, gelebt, muss ich sagen. Und natürlich geht es mir so, wie vielen von euch, älteren Menschen, dass man sagt, beim Rückblick, was hätte ich anders gemacht? Was hätte ich besser gemacht? Wir haben neulich darüber gesprochen, unter Ehepaaren, und da war auch eine Single dabei, und die sagt, diese Frage gilt auch für mich, für uns Single. Was hätte ich anders gemacht? Ich denke, ihr habt noch Jahre vor euch als Einzelne und als Gemeinde und nehmt diese Worte, so kurz ich sie nun andeuten konnte, mit Wir haben in der Heimatmission daraus ein Motto gemacht in Deutschland und das hieß ABC. Alle brauchen Christus. ABC. Wir haben auch eine Zeitschrift gegründet mit diesem Thema. Und dann darf ich euch zum Schluss, wie es auch Sänger machen würden, empfehlen, dieses Buch, das ich geschrieben habe, vielleicht kennen es einige, über eine Neuevangelisierung Europas, weil wir eine besonders belastete Geschichte haben in Europa. Durch 1555, durch den Augsburger Kompromiss, wo gesagt wurde, wer die Herrschaft hat, der bestimmt die Religion der Untertanen. Und das lastet auf Europa. Das gibt es in anderen Kontinenten nicht, sei denn in Lateinamerika. Und ich schildere hier einen Studenten, hasserfüllt, Gewissen belastet, bis er auch körperlich krank wird und der durch dieses Bibelwort, das erste Bibelwort, eine gründliche Bekehrung erlebt, eine erlösende Bekehrung. Sein Gewissen wird frei. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Gott segne euch alle und danke, dass ihr so lange zugehört habt.